Deutschlandfunk Interview.
Klimaschutz, Verkehrswende, saubere Luft, das angekündigte Ziel der Großen Koalition am 20. September. Also in einigen Tagen soll das Ganze offiziell zumindest formalisiert und unter Dach und Fach gebracht werden. 75 Milliarden Euro stehen also zu Buche bis 2030. Das sind zumindest die Pläne. Unser Thema mit dem Bremer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel. Guten Tag.
Tag, Herr Müller.
Hickel, ist das Ganze das nächste Subventionsprogramm?
Natürlich wird es irgendwo ein Subventionsprogramm, aber ich will mal so sagen, die Bemerkung, die die Kanzlerin gemacht hat, jetzt bei der Haushaltsdebatte übernommen hat, den Begriff ökologischer Fußabdruck muss identifiziert und reduziert werden. Das ist natürlich eine totale Wende. Man spürt jetzt schon, auch mit Vorbereitung auf das Klimakabinett, dass endlich, glaube vielleicht sogar zugespitzt zum ersten Mal, ernst genommen wird, die ökologische Herausforderung, vor allem der CO2-Abbau. Wenn man sich jetzt im Einzelnen das Programm anschaut, dann ist es natürlich verwirrend. Für den einen, wenn wir darüber reden, ist es ganz schwer, das insgesamt einzusortieren. Ich habe so das Gefühl, bei der ganzen Debatte dominiert Folgendes. Es sollen sehr viele Prämien, es gibt eine Prämeritis, also viele Prämien bezahlt werden. Wer also eine neue Gasheizung baut, bekommt Zuschüsse. Wer im Grunde genommen Gebäudesanierung betreibt, bekommt Sonderabschreibung. Damit soll eigentlich der große Schlag, wobei ich nicht sagen will, dass die Einzelmaßnahmen im Einzelnen alle wichtig sind, aber die große Entscheidung, wie man jetzt rauskommt, kommt aus der CO2-Problematik, der wird nicht begangen. Da geht es am Ende, das ist ja gerade von der Ministerin angesprochen worden, geht es um die Verpreisung, also die Frage, wann sind wir endlich in der Lage, die ökologische Wahrheit dem Preissystem einzuhauchen? Das heißt also, wenn wir etwa Heizöl verbrauchen, dass wir im Grunde genommen externalisieren, Kosten, ganz massive Kosten, die auf die Gesellschaft zurückkommen. Da fehlt der Mut, da fehlt der letzte Schritt und zeigt sich offensichtlich auch schon Kompromissbereitschaft gegenüber der sozialdemokratischen Umweltministerin.
Dann bleiben wir, Hickel, doch mal einmal kurz bei dieser Subventionsthese. Sie sagen, klar, das geht nicht anders, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aber wieder wird es ja auch die Automobilindustrie treffen. Das heißt, hier sollen 5, 6, 7 Millionen Elektroautos bis 2030 auf den deutschen Straßen dann dementsprechend aktiv sein. Da gibt es Prämien, da ist die Rede von 4.000 Euro für jedes Elektroauto. Das heißt, diejenigen profitieren wieder davon, nämlich die deutschen Automobilhersteller, die jetzt die ganze Entwicklung mit verursacht und verschlafen
haben. Ja, das ist völlig richtig und deshalb ist es ganz wichtig, bei diesen Art von Prämien dafür Sorge zu tragen, dass sie sozial differenziert werden. Ursprünglich war das ja mal angedacht worden, dass man auch die Prämie von 2.000 auf 4.000 bei Elektroautos nur bei einer Kaufsumme von bis zu 30.000 Euro einsetzt. Hier muss aufgepasst werden, dass es natürlich brutale Mitnehmer-Abstaubeeffekte gibt und es wäre natürlich ein Skandal, wenn sich sozusagen ein Mega-Elektroauto gekauft wird von vermögensstarken Menschen, die dann insgesamt subventioniert werden. Das muss sehr genau ausdifferenziert werden. Wobei ich glaube, das ist auch nicht so sehr das Hauptproblem. Und das ist ja gewisserweise auch eine Ablenkung, die hier stattfindet durch die Zusage von Prämien. Es geht jetzt wirklich darum zu sagen, also beispielsweise die Grünen haben in dieser Debatte jetzt gefordert, eventuell ab 2030 Verbrennungsmotoren insgesamt zu verbieten. Also die Notwendigkeit von Geboten und Verbote, das ist doch auch eine Lehre dieser brutalen Umweltkrise, die wird im Grunde genommen umschifft. Und da sieht man die Begrenztheit der ganzen klimapolitischen Engagements der Bundesregierung, nämlich darin, dass die CDU-CSU gesagt hat, wir wollen keine Steuererhöhung, deshalb gehen wir auch nicht an die CO2-Abgabe ran, die im Grunde genommen eine Möglichkeit schafft, übrigens in anderen Ländern, in der Schweiz, in Schweden praktiziert wird, gehen wir da nicht ran. Und das wäre ein Instrument, mit dem man zwei Dinge erledigen könnte. Erstens, man verteuert und versucht damit die Menschen und die Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass das, was sie jetzt nutzen an CO2, sie auch produzieren, auch bezahlen müssen. Und das andere, und damit sind wir bei Ihrer Ursprungsfrage, Herr Müller, nämlich das andere, es ist eine ergiebige Steuer, es kann eine sehr ergiebige Steuer sein und wenn man so vorgeht, dass man so ein System aufbaut, so ein Steuersystem und dann sagt, wir machen flankierende Maßnahmen, wie die Bundesumweltministerin gesagt hat und vieles an flankierenden Maßnahmen, wir finanzieren beispielsweise auch kleinen Haushalten das Auswechseln der Heizölanlage oder überhaupt der Heizungsanlage, dann ist, macht es Sinn, aber von hinten anzufangen und dann bleibt am Ende der Vorwurf übrig, nämlich zu sagen, wir machen erstmal die Bevorteilen, die Prämien und fragen uns aber nicht sozusagen, wie es im Großen und Ganzen finanziert wird. Man kann ein Ökosystem, ein Öko-Zukunftsprogramm mit vielen differenzierten Punkten, auch gerade auch im Nahverkehr, kann man finanzieren, aber dazu muss man das Tabu brechen, der Besteuerung. Und ein wesentlicher Tabubruch besteht darin, dass man den Mut hat, zur CO2 überzugehen, wobei ich an der Stelle sage, dass selbst jemand aus der Rückversicherungswirtschaft, der Chef sagt, in Deutschland wäre eigentlich eine CO2-Steuer pro Tonne, also pro CO2 Äquivalenztonne von durchaus von 115 Euro machbar. Also so muss die Diskussion laufen.
Herr Hickel, jetzt sind da so viele Aspekte, jetzt habe ich selbst Schwierigkeiten, das auch wieder zu sortieren. Einen Aspekt möchte ich mir wieder rausgreifen. Verbot und Freiwilligkeit. Ist das alles zu viel Freiwilligkeit? Aber auch, was Sie ja gesagt mit der CO2-Steuer, ist im Grunde ja auch für denjenigen, der sich das leisten kann, alles freiwillig. Das heißt, wo ist der Zwang? Wo ist der Druck, wirklich umzusteuern?
Naja, also erstmal ist es so, dass in der Tat auch Zwang hergestellt werden muss. Wir haben ja beispielsweise, wir kennen ja ein paar Zwangsmaßnahmen, geboten, erfolgreiche Verbotsmaßnahmen. Wir haben beispielsweise Tempobegrenzung auf der Autobahn, meines Erachtens noch insgesamt viel zu wenig. Wir haben
Ist ja immer noch nicht der Fall. Ja, einziges Land in Europa, kein Zwang.
1987 ein Verbot von FCKW in einem riesen internationalen Abkommen. Das heißt also, wenn man den ökologischen Fußabdruck verbessern will, so wie die Kanzlerin es angesprochen hat, da muss man auch bereit sein, hier Verbote auszusprechen.
Also ist das nur Kosmetik, was da kommt? Ein bisschen Geld ausgeben?
Im Grunde genommen ist es Moral Suasion zum Viel, wie wir das früher mal gesagt haben. Moralische Appelle spielen eine große Rolle. Und sag mal, das individuelle Verhalten, das soll mit Prämien gestärkt werden. Da gibt es viele soziale Ungerechtigkeiten. Aber die Verhältnisse selber, die Produktionsverhältnisse, die im Grunde genommen die Ursache sind für den CO2-Ausstoß, für die Klimakatastrophe, da wird nicht richtig rangegangen. Und deshalb ist die CO2-Steuer ist ja auch, wenn man so will, eine staatlich verordnete Zwangsmaßnahme. Der Preis etwa eines Liter Benzins wird einfach verteuert und ein Aspekt zu sagen, halt, stopp, du produzierst beim Autofahren erheblich mehr an Umweltkosten. Auf der anderen Seite wollen wir dich auch zwingen, das insgesamt zu verhindern. Da ist schon ein Zwang dahinter.
Aber wieso? Konsum wird ja immer besteuert. Jetzt wäre es mal einigermaßen fair.
Ja, ist auch richtig. Ja, ich bin ganz, ganz klar, ich habe gerade die Vorgehensweise wäre, jetzt für das Klimakabinett wäre optimal, wenn man sagen würde, wir entscheiden uns klar zu einer Finanzierung, die zugleich den ökologischen Umbau fördert, die CO2-Abgabe zur Finanzierung und nehmen aus der CO2-Abgabe Mittel und zwar in zwei Richtungen, um Anpassungsmaßnahmen, so wie wir es jetzt diskutiert haben, zu finanzieren und natürlich auch Maßnahmen des sozialen Ausgleichs. Man muss da sehr genau aufpassen, dass die Einkommensschwachen dann etwa von der CO2-Preiserhöhung erheblich mehr betroffen sind als die Einkommensstarken und da muss man gegensteuern.
Das sind aber auch Modelle. Und die Sozialdemokraten sagen immer, im Grunde bekommt man das zurück, diejenigen, die weniger in der Kasse haben. Wie soll das denn funktionieren? Ist das realistische Politik oder auch nur Kosmetik?
Wir haben ein historisches, furchtbares Beispiel. Sie erinnern sich bestimmt an die Formulierung Rasen für die Rente, als vor 20 Jahren die Ökosteuer eingeführt worden ist. Hat man ja die Mittel verwendet und hat vorgegeben, die Mittel zu verwenden zur Finanzierung des Rentensystems. Und da sind wir jetzt ein Stück weiter. Alles, was da herauskommt an Einnahmen, muss sozusagen die Finanzierung eines gigantischen Infrastrukturprogramms mit dem Ausbau der Netze, mit dem Umbau, mit Energieeffizienzmaßnahmen. Das heißt also, es muss sozusagen alles unter dem Ziel stehen, die Umwelt zu verbessern bzw. CO2 zu reduzieren. Was mich ärgert derzeit ist, dass nicht so vorangegangen wird, zu sagen, was sind die großen Instrumente, da spielen auch Zertifikate, die können in bestimmten Bereichen auch sinnvoll sein, haben auch ganz gute Erfahrung. Man muss nur dafür sorgen, dass die Wirtschaft nachher nicht mit Zertifikate Spekulationshandel betreibt, um es mal so anzusprechen, aber dass man die großen Pflöcke setzt, das muss sozusagen diese ökologische Wahrheit im Sinne der CO2-Abgabe sein und dass man daraus ableitet, wie man den ganzen Umgestaltungsprozess finanziert, beispielsweise auch die Forderung bei der Bahnfahrt, den Mehrwertsteuersatz von 19% auf 7% zu reduzieren.
Was vielleicht gar nicht so viel ausmacht, aber es wäre immerhin ein Zeichen, das noch als ein Stichwort, wir haben nur noch eine halbe Minute, 45 Sekunden Zeit, Schienenverkehr. Seitdem ich zuhören kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten, höre ich, dass der Schienenverkehr, das Schienennetz ausgebaut wird. Da steht jetzt auch wieder ganz genial in diesem Papier drin. Warum ist das nicht längst passiert und passiert es jetzt?
Ja, weil das Gegenteil passiert ist. Wir haben den Schienenverkehr denunziert. Wir haben ihn richtig diskriminiert. Es war damals die Politik, auch der damaligen Bundesregierung, zu glauben, man müsse die Bahn an die Börse führen. Man könnte daraus ein profitables, börsennotiertes Unternehmen machen. Diese schweren Fehler, die dazu geführt haben, dass infrastrukturelle Reparaturen, Ausbau und nicht stattgefunden hat, den müssen wir haben im Grunde genommen zwei Aufgaben zurzeit. Erstmal diesen negativen Wahnsinn, der da erzeugt worden ist durch den Rückzug der Bahn als ein öffentliches, flächendeckendes, funktionierendes Unternehmen und zweitens das, was jetzt insgesamt dazukommt. Wenn ich mich so, ich fahre ja auch nun sehr praktisch nur Zug und sehe, wie sozusagen jetzt die Streckenreparaturen zunehmen, das ist alles, das muss eigentlich absolute Priorität haben und übrigens auch eine deutliche Kritik an der Vorstellung, dass die Privatisierung eines solchen strategischen Unternehmens besser ist. Ökologisch war das eine Katastrophe, sozial auch.
Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Danke für Ihre Zeit, Professor Rudolf Hickel, Bremer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler. Auf Wiederhören.